und ich möchte beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, danke, dass du für uns lebst und dass du durch dein Wort immer wieder zu uns redest. Und wir beten, dass du auch heute tief in unser Leben und in unsere Existenz redest. Amen. Ihr Lieben, ich habe ein Buch gelesen. Nein, nein, werdet ihr jetzt denken, also das darf ja wohl nicht wahr sein. Er steht auf der Kanzel und sagt, er hätte ein Buch gelesen, wahrscheinlich sogar ausgelesen. Es klingt fast so wie eins im Jahr. Und er hat es nur mit Ach und Krach bis zum Ende geschafft. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich habe ein ganz besonderes Buch gelesen. Ich habe mir so ein Bewertungssystem für die Bücher ausgesucht, die ich lese. Und da steht ein Stern für ganz schlecht. Langweilig oder ärgerlich oder schlechter Stil. Ein Stern. Zwei Sterne bedeutet ganz passabel, vielleicht ein bisschen lang, hätte gekürzt werden können. Etwas vorhersehbar, die Handlung. Aber ein gutes Buch in der Flut der anderen guten Bücher. Drei Sterne steht für begeisternd, exzellent geschrieben, tiefgründig, vielleicht humorvoll, spannend, zielsicher geschrieben, eine Gaumenfreude. Drei Sterne, das ist bei mir das Höchste. Dieses Buch, von dem ich erzählen will, was ich gerade ausgelesen habe, bekommt, ihr glaubt es kaum, vier Sterne. Es ist einfach super, herausragend, unglaublich. Aber keine Angst, ich werde euch nicht bedrängen, dass ihr dieses Buch lesen müsst. Ihr könnt es wahrscheinlich auch gar nicht kaufen, weil es normalerweise in Buchläden nicht mehr gibt. Höchstens in einem sehr guten Antiquariat. Es ist nämlich schon vor ungefähr 70 Jahren erstmals publiziert worden. Der Autor heißt Leon Feuchtwanger, ein deutscher Jude, sogar ein waschechter Bayer, der glücklicherweise 1933 gerade auf einer Lesereise in USA war, als die Nazis die Macht übernommen haben. Er wurde sofort ausgebürgert, seine Bücher wurden verbrannt und er hat nur überlebt, weil er gerade im Exil war. Dieses Buch, was ich gelesen habe, ist sein letztes Werk. Ein historischer Roman mit dem Titel Jephtha und seine Tochter. Vielleicht klingelt da etwas bei euch? Also der Name Jephtha ist ja extrem selten. Ich kenne niemand in meiner Bekanntschaft oder Verwandtschaft, der diesen Namen tragen würde. Aber der Name kommt in der Bibel vor, sonst würde ich nicht darüber predigen. Ich predige euch ja im Augenblick in diesem Jahr lauter Persönlichkeiten aus dem Alten Testament. Bei Adam angefangen über Josef und dann Mose und heute ist Jephtha dran. Jephtha war ein Richter in Israel. Wobei der Titel Richter ja irreführend ist, denn diese Richter haben selten Schiedssprüche gegeben, selten Streitsachen geschlichtet oder Leute hinter Gitter gebracht, sondern sie waren die Heerführer des Altertums. Sie wurden auch nicht gewählt, man konnte dieses Amt auch nicht erben. Richter wurde man, wenn die Hand Gottes über einen kam, wenn der Geist Gottes jemand erfüllte, sodass er diese Ausstrahlung bekam, der sich niemand entziehen konnte. Und dann konnte es schon mal passieren, dass so ein Richter 100 auf einen Streich erledigt hat, wie zum Beispiel Simson. Oder dass er die Posaune blasen ließ und die Stämme Israels, die sich oft untereinander spinnefeind waren, plötzlich Gewehr bei Fuß standen und alle zusammen in die Schlacht zogen. Wie bei Gideon. Leon Feuchtwanger schreibt nun, dass dieser Jephtha aus dem Stamm Gilead, als er noch jung war, gerne Richter geworden wäre. Das war seine fixe Idee. Wenn man heranwächst, hat man ja alle möglichen Karriereträume. Ihr kennt das sicher aus eurem Leben. Also Charisma hatte der schon, der Jephtha. Und zwar nicht so knapp. Alle seine Freunde waren begeistert von ihm und liefen hinter ihm her. Das Problem war nur, dass Jephthas Geburt einen Mangel anhaftete. Er war nämlich unehelich. Sein Vater Gilead hatte ein Verhältnis mit so einer ausländischen Hure gehabt, so wurde sie bezeichnet. Und so einer, also ein Bastard, konnte man ja nicht miterben oder gar General sein lassen. Das ging gar nicht. Also haben seine Halbbrüder ihn zuerst enterbt und dann vergrault. Jephtha ging daraufhin nach Norden, in die Steppe. Er nahm Frau und Tochter mit und sammelte um sich eine Schar Draufgänger, lauter abenteuerlustige Leute, bis er schließlich der Anführer einer nicht zu verachtenden Privatarmee war. Nun begab es sich zu der damaligen Zeit, dass die Ammoniter, ein Volk, das im Südosten neben Israel jenseits des Jordans wohnte, den Stamm Gilead, der auch jenseits des Jordans saß, dass sie diesen Stamm überfielen. Sie raubten Siedlungen aus, steckten Bauernhöfe in Brand, vergewaltigten Frauen und führten das Vieh weg. Sie kamen bei Nacht und Nebel aus dem Hinterhalt wie die Hamas. Auch sie nahmen Geiseln, Frauen und Kinder. Da gab es ein großes Geschrei im Stamm Gilead. Man war verzweifelt und man suchte jemand, der eine Armee aufstellen konnte und sie gegen die Ammoniter führen. Da war guter Rat teuer, denn sie fanden niemand, der dafür taugte. Und so kamen sie darauf, dass der Jephtha, den sie vertrieben hatten, diesen Feuerkopf, der doch irgendwie mit ihnen verwandt war, dass der doch vielleicht der geeignete Mann dafür wäre. Und so schickten sie eine Delegation in den Norden, um ihn zu holen. Aber Jephtha wollte nicht. Erst als sie ihm hoch und heilig versprochen haben, dass er, wenn er siegreich wäre, auch ihr Oberhaupt danach sein würde und dass er Richter sein würde und dass sie ihm alle untertan wären, da hat er einen Bund mit ihnen geschlossen und ist mitsamt seiner Privatarmee in Mizpah in Gilead eingerückt. So ist das in der Bibel und auch in dem Buch von Feuchtwanger. Nur, dass der Feuchtwanger jetzt einen Kunstgriff angewendet hat und hat dem Jephtha eine Frau gegeben, die von Hause aus Ammoniterin war. Die hatte er auf einem seiner Raubzüge gefangen genommen und dann geheiratet. Es war eine Romanze. Und die beiden hatten nur ein Kind, eine Tochter, die sie natürlich über alles liebten. Vor allen Dingen der Vater war ganz vernarrt in seinen Engel und pflanzte ihr mit seiner zärtlichen Liebe auch den Glauben an seinen Gott ins Herz. Den Gott, der die 12 Stämme Israels aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hatte. Und das Mädchen sieht in diesem Gott die Liebe gespiegelt, die ihr Vater ihr schenkt. Der Mutter ist das Ungeheuer. Und sie versucht dem Kind die Liebe zu ihrem heimatlichen Gott Milkom ins Herz zu pflanzen, der doch so viel farbiger und schöner ist als der strenge Gott der Hebräer, von dem es nicht mal ein Bild gibt und der so aus der Wüste kommt und so schlimm ist und nur totalen Gehorsam fordert. Auch ihren Mann Jephtha hofft sie noch zu bekehren. Denn sie weiß, dass der in seinem Herzen hin und her gerissen ist in der Frage, wer von den beiden Göttern denn der Stärkere im Krieg ist. Und so betet sie zu ihrem Gott Milkom, dass er doch den Mann bekehre und die Tochter. Und Jephtha denkt an seine Karriere und hofft, dass sein Gott der Stärkere ist. Ja, alle aber, die Tochter liebt Gott Jahwe, den Gott ihres Vaters, mehr und mehr. Am Vorabend der Schlacht betet Jephtha und gelobte dem Herrn ein Gelübde, so steht's geschrieben im Buch Richter, und er sprach: Gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören und ich will's als Brandopfer darbringen. Die Geschichte ist schnell zu Ende erzählt. Der Herr gibt sie in seine Hand. Jephtha schlägt die Ammoniter mit gewaltigen Schlägen. Er gewinnt die verlorenen Städte zurück. Sieg auf der ganzen Linie. Ganz Gilead und Manasse bejubeln den neuen Richter Jephtha von Gottes Gnaden. Aber als er nach Hause kommt, wer tanzt ihm als erstes im Reigen entgegen? Jaala, sein Mädchen, seine Tochter, die Schöne, die Einzige. Es bricht ihm das Herz. Natürlich erzählt er ihr von seinem Gelübde. Wer aber nun erwartet, dass sie schreit und weint oder lamentiert oder bockig wird, wie Teenager das so tun, oder dass sie wegläuft, der wird enttäuscht. Denn sie sagt: Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan vor dem Herrn, so tu mit mir, wie dein Mund geredet hat, nachdem der Herr dich gerächt hat an deinen Feinden, den Ammonitern. 2 Monate Frist erbittet sie sich, um mit ihren Freundinnen zu beklagen, dass sie ihrem Vater keine Enkelkinder schenken kann. Und nach 2 Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater und er tat ihr, wie er gelobt hatte. So steht es in der Bibel. Liebe Freunde, was soll man mit so einer Geschichte machen? Was soll man von so einem Menschen wie Jephtha halten, dem der Traum von einer Position über alles geht, der seiner Karriere alles opfert? Und warum steht das in der Bibel? Zuerst einmal kann man verstehen, warum der Feuchtwanger diesen biblischen Stoff zu einem Roman verarbeitet hat. Nämlich weil er so spannend und so dramatisch ist, weil er alle Ingredienzien einer klassischen Tragödie hat. Mit Hingerissensein und Liebe und Ausweglosigkeit und Tragik. Und weil es damit zu tun hat, was den Menschen im Innersten antreibt. Und auch dem, was Menschen so über Gott denken. Und was sie ihm ins Stammbuch schreiben. Dabei sagt Gott selbst in der ganzen Geschichte gar nichts, kein Wort. Er schweigt die ganze Zeit und überlässt es unserer Interpretation. Ich habe lange geglaubt, dass das eine Lehrerzählung ist, wie man es nicht machen sollte. Also kein Gelübde, kein staatliches, wie beim Militär zum Beispiel, da gibt es ja feierliche Gelöbnisse, oder auch nicht einen zivilgesellschaftlichen Eid, vor allen Dingen Gott gegenüber nichts geloben. Denn wer bin ich, dass ich garantieren kann, dass ich es auch einhalten werde? Man sieht ja, was dabei herauskommt. Und noch dazu gibt es ja auch andere Bibelstellen, die uns geradezu davor warnen, Gott etwas zu versprechen, egal wie sehr wir uns etwas wünschen. Zum Beispiel in Prediger 5 steht: Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat keinen Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Und unser Herr Jesus Christus fügt hinzu, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Aber das konnte der Jephthä alles noch gar nicht wissen, denn er ist ja viel früher geboren worden. Er hatte keine Bibel, in der er nachschauen konnte. Und er hatte nur eine sehr begrenzte Gotteserkenntnis, weil vieles von dem Wesen Gottes und von seinen Wegen erst viel später offenbart worden ist. Aber ihr Lieben, wir wissen doch, dass man Gott nicht bestechen kann. Wir wissen, das funktioniert nicht. Man muss nicht solche Sachen geloben. Und wir können auch nie Gott erpressen, so sehr wir uns das vielleicht wünschen. Nochmal in die Geschichte. Als der Sieg errungen war, wieder alle militärische Wahrscheinlichkeit, weil die Feinde so viele waren und sie auch noch Bundesgenossen dazugeholt hatten und Jephthas Tochter ihm in die Arme fliegt und ihn beglückwünscht, hätte er da nicht mit Gott reden können? Warum hat er nicht gesagt, ich kann das nicht, Herr? Such dir ein Tier aus, das Beste und das Schönste, das Teuerste aus der ganzen Herde oder nimm gleich die ganze Herde. Ich will dir alles geben. Mein Haus, mein Garten, mein Auto, mein Geld, aber nicht meine Tochter. Er hätte mit Gott handeln können. Schließlich hat der Urvater der Nation, Abraham, das auch getan. Er hatte mit Gott gefeilscht um das Leben der Gerechten von Sodom. Er hatte einen Deal versucht. Und Gott hat sich darauf eingelassen, weil er sein Freund war. Schade, dass es keine 10 Gerechten in der Stadt gab, sodass das Unheil dann doch seinen Lauf nahm. Und als der Erzvater Abraham diesen schweren Weg ging, um seinen Sohn Isaak zu opfern, da hat Gott selbst vom Himmel eingegriffen und hat einen Engel gesandt, der ihm in den Arm gefallen ist. Und spätestens seitdem ist doch klar, dass Gott keine Menschenopfer will. Niemals. Aber Jephthä war eben kein Freund Gottes, wie Abraham. Er hat nicht das Gespräch von Herz zu Herz gesucht. Er hat sich nicht die Freiheit genommen, Widerspruch einzulegen gegen sich selbst. Er war nicht demütig genug, um seinen Fehler einzugestehen. Gott weiß doch, dass wir fehlbare Menschen sind, dass unser Mund manchmal uns eine Nasenlänge voraus ist und dass wir Sachen sagen, die wir hinterher nicht einhalten können und die wir am liebsten wieder zurücknehmen würden. Und deshalb hat er in dem späteren Gesetz des Mose Ausnahmen eingeräumt. Wenn jemand etwas gelobt hatte, konnte es zurückgenommen werden wegen der menschlichen Schwäche. Und ein weiser Priester hätte sicher auch Rat gewusst und einen Ausweg gewiesen. Das schreibt der Feuchtwanger auch. Aber da war Jephthä zu stolz und zu starrsinnig. Und er wollte sich wahrscheinlich nicht bei dem Oberpriester demütigen und zu Kreuze kriechen. Ihr Lieben, sind wir eigentlich Freunde Gottes? Auf du und du mit dem Allerhöchsten, dass wir es wagen, ihm unser Herz auszuschütten, ihn vielleicht skurrile Dinge zu fragen oder ihn zu bitten gegen jede Vernunft? Die Erzählung von Jephtha und seiner Tochter hört mit diesem schrillen Missklang der Opferung auf. Das empfinden alle so. Wir sind entsetzt über das, was da geschehen ist, und dass das auch noch in der Bibel steht, ohne gütlichen Ausgang. Wisst ihr, das wollte der Erzähler auch. Es soll so laut und schräg sein. Wir sollen uns entsetzen. Aber damit ist die Geschichte der Auslegung noch nicht zu Ende. Ich möchte unseren Blick auf das junge Mädchen richten, auf Jaala, das Opfer. Das tut der Feuchtwanger auch. Und so kriegerisch die Umstände gewesen sein mögen, so düster die Motive von Jephtha, so bemerkenswert ist doch die stille Hauptperson, die Tochter. Man kann ja fragen, ist sie eigentlich wirklich ein Opfer, auch wenn sie in so einer grausamen Tat umgebracht wird, aber doch freiwillig? Sie hat ja Ja gesagt. Denn sowohl in der Bibel als auch bei Feuchtwanger wird sie nicht gezwungen, sondern sie stellt sich freiwillig zur Verfügung und stimmt dem grauenvollen Los zu, das auf sie fällt. Sie tut das auch nicht nur aus Gehorsam zu ihrem Vater, sondern vielmehr aus Liebe zu dem Gott, zu dem sie sich mehr und mehr hingezogen fühlt. Für den Feuchtwanger hat das einen absurden, aber auch einen versöhnlichen Schimmer. Also ich kann nichts Versöhnliches an dem Schicksal von Jephthas Tochter finden, außer, dass es eine Parallele im Neuen Testament hat, die der Jude Feuchtwanger nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte. Auch Jesus ist geopfert worden. Nicht, weil der Vater das wollte oder er dazu gezwungen gewesen wäre. Jesus hat das freiwillig getan. Und er ist auch nicht von der Hand des Vaters gestorben, sondern wir haben ihn auf dem Gewissen. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, dichtet Paul Gerhardt, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget und das betrübte Marterheer. Wenn einer sich freiwillig gegeben hat, dann doch Jesus. Die Töchter Israels klagen einmal im Jahr 4 Tage lang um die Tochter Jephthas, so steht es geschrieben im Buch der Richter. Müssten wir nicht viel mehr klagen für Jesus? Müssten wir nicht auch über unsere vorschnellen Worte und unsere leichtfertigen Bekenntnisse klagen? Müssten wir nicht Trauer tragen über unsere egoistischen Ziele? Müssten wir nicht viel erschrockener sein, dass wir Gott so viel Böses zutrauen? Und müssten wir nicht viel lauter jubeln über den Sieg auf Golgatha? Müssten wir nicht viel erlöster sein angesichts der Botschaft von der Auferstehung, dass das düstere Drama ein Ende hat? Müssten wir uns nicht selbst als Opfer hingeben? Anders als Jephtha, der das nicht wollte, aber so wie seine Tochter? Genau das hat wohl der Apostel Paulus im Blick gehabt, als er den Römern schrieb, im 12. Kapitel seines Briefes: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wisst ihr, ich wünschte, dass die Geschichte von Jephtha nicht eine alte Geschichte aus einem Buch bleibt, der man nur einen Stern gibt, weil sie so schrecklich ist und so gar kein Happy End hat, sondern dass sie eine lebendige Erzählung, eine aufrüttelnde Erzählung wird, die in unsere eigene Lebensgeschichte hineinmündet. Radikal und elektrisierend. Von der Freiwilligkeit unseres Glaubens und von der Kostbarkeit unserer Nachfolge. Denn ein Glaube, der nichts kostet, der ist auch nichts wert. Aber ein Leben, das ein fröhliches und ein liebevolles Opfer ist, das lässt die Welt staunen und das erfreut Gott. Wollen wir nicht das Versprechen unserer Nachfolge, das wir einmal gegeben haben, damals vielleicht vollmundig und jetzt vielleicht mit Zittern, das wir gegeben haben in unserer Taufe, wollen wir das nicht heute erneuern und sagen, ja, Herr Jesus, in all der Schwachheit, die ich habe, will ich weiter mit dir gehen bis ans Ende, bis die Herrlichkeit kommt.